Hallo, ich bin's Tim. Kurzer Warnhinweis, die neueste Folge vom Kakadu Kinder Podcast ist nur etwas für Mutige. Wir finden nämlich raus, wie gefährlich Quallen sind. Denn wenn man manche dieser Glibbertiere berührt, dann kann das ganz schön wehtun. Aber warum eigentlich und worauf solltet ihr achten, das hört ihr auf www.kakadu.de und überall, wo es Podcasts gibt. Vorher aber viel Spaß mit eurem Hörspiel.
Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
Der 50-Euro-Schein von Matthias Kröner.
Amelie, sagte Mama in ihrem strengen Ton, den sie manchmal drauf hatte, jetzt im neuen Haus darfst du die ersten Tage wirklich nichts liegen lassen. Wir müssen die alten Tapeten abziehen, die Böden schleifen und die Wände streichen. Da gehen Sachen verloren. Am besten du behältst das, was dir wichtig ist, in deinem Zimmer. Ich nickte in den Rückspiegel, aus dem mich Mama heraus anschaute. Ich mag solche Ermahnungen nicht. Es ist doch alles in Kisten verpackt, antwortete ich leicht genervt. Was soll da denn passieren? Ich sag's ja nur, damit ich nicht den Ärger kriege, wenn was verschwindet, lenkte Mama ein. Und Papa lenkte den Wagen in die Straße, in der wir das neue Haus hatten. Ein uraltes Backsteinhaus, das neben dem Erdgeschoss noch 2 Stockwerke hatte. Im vorderen Teil der Straße befand sich linker Hand ein riesiger Metallzaun. Ob da ein Park hinter ist? Fragte Papa, während er langsam an den stehenden Autos vorbeifuhr. Ein Park mit Stacheldraht? Hakte ich auf dem Rücksitz nach. Gibt's sowas? Das ist die Bundespolizei, antwortete Mama lachend. Wegen Einbrechern brauchen wir uns schon mal keine Sorgen zu machen. Kurz darauf fuhren wir in eine von Pusteblumen verzierte Auffahrt. Mama hiefte sich aus dem Wagen. Ihr Bauch war bereits eine richtige Kugel. Da lebte mein Bruder drin, der in 2 Monaten zur Welt kommen sollte. Papa schleppte einige Kisten in die Küche, wo wir schon einen neuen Herd hatten. Ich legte unsere Isomatten und Schlafsäcke in eines der oberen Zimmer. Und dann gab es Kirschkuchen, den Papa gebacken hatte. Und dazu Kaffee für meine Eltern und Kakao für mich. Lasst uns gleich heute die neuen Nachbarn begrüßen, sagte Mama kauend und schmatzend. Dann können wir uns die nächsten Tage voll auf die Baustelle hier konzentrieren. Darf ich bitte zu Hause bleiben? Fragte ich mehrere Male und setzte mein Bettelgesicht auf. Da reden doch nur die Erwachsenen und mir ist super langweilig. Wir wollen uns doch alle vorstellen, antwortete Mama in dieser Stimme, die kein Widerspruch duldete. Und Papa gab ihr natürlich recht. Na toll. Immerhin schaute ich vorher noch in den Briefkasten und entdeckte einen Brief von Oma. Zeig mal, sagte Papa. Doch ich steckte den Brief in die Hosentasche. Der ist für mich, Papa. Da steht mein Name drauf. Willst du ihn denn nicht öffnen? Fragte Mama. Da standen wir bereits vor einer der fremden Haustüren. Nö, den behalte ich als Joker, wenn ihr über Sachen sprecht, die niemanden interessieren. Eine Sekunde später öffnete eine alte Frau. Ja, bitte? Meine Eltern stellten sich vor, ich sagte meinen Namen und dann war es genau so, wie ich befürchtet hatte. Frau Kranich bat uns herein und sofort wurde gequatscht, gequatscht, gequatscht. Frau Mahlmeister, die Nachbarin gegenüber, bot uns sogar Getränke und Kekse an. Herr Papadopoulos auf der anderen Seite zeigte uns ewig seinen Kopfsalat und seine Tomaten, auf die er besonders stolz war. Und Herr und Frau Bartschneider, ein Haus weiter, erzählten ausgiebig und sehr lange von ihrem letzten Strandurlaub in der Dominikanischen Republik. Irgendwann wünschten sich alle eine gute Nachbarschaft. Schon nach dem 2. Besuch war ich richtig geschafft, aber ich hielt bis zu Herrn Papadopoulos Tomaten durch, bevor ich vorsichtig den Brief hervorzog. Heimlich öffnete ich ihn und sah gleich, dass da ein Schein hervorblitzte. Ein 50er. Damit konnte ich mir einen total guten Kescher kaufen, den man in einer Stadt mit See dringend braucht. Dazu eine Dose Mais. Und schon sah ich mich Rotfedern und Barsche aus dem Wasser ziehen. Ich wollte sie nicht essen und schon gar nicht verkaufen, sondern einfach in einem Eimer mit Wasser fangen, kurz beobachten, füttern und wieder freilassen. Mama und Papa hatte ich letzte Woche davon erzählt, aber sie hatten gesagt, dass wir jetzt sparen müssen, weil das Haus so teuer gewesen war. Doch Oma dachte eben an alles. Ich nahm mir fest vor, ihr ein Foto von meiner Beute zu schicken und schwupps waren wir beim letzten Haus angelangt. Dort öffnete ein Mann, der sofort losgrinste und super sympathisch war. Und das Beste an ihm, er sagte auch noch total nettes Zeug und wir mussten noch nicht einmal rein. Nicht alle neuen Nachbarn stellen sich vor. Klasse, dass sie das tun. Mein Name ist Schönstetter, aber das haben Sie sicher schon gesehen. Steht ja auf dem Klingelschild. Nennen Sie mich bitte Karl. Ich würde Sie auch hereinbitten, bloß. Ich hab grad was auf dem Herd. Kann ich später bei Ihnen vorbeikommen? Wenn Sie die Unordnung nicht stört, sagte Mama und lachte zurück. Der Mann schüttelte den lustigen Kopf mit den wenigen Haaren und Papa fügte hinzu, Sie sind jederzeit willkommen. Wir wohnen im Grünbuschweg 37. Dann traten wir endlich den Rückweg an. Während wir den Gehweg entlang liefen, las ich den Brief, den Oma geschrieben hatte, zum vierten Mal. Sie wünschte mir einen tollen Start in der neuen Stadt und sagte, dass ich mindestens die Hälfte des Geldes ausgeben soll. Weil man sonst gar nicht spürt, dass man ein Geschenk bekommen hat. Den Rest kannst du ja sparen, Amelie. Genauso werde ich das machen, dachte ich. Wenig später schloss Papa die Haustür auf und ich hüpfte in den zweiten Stock in mein Zimmer. Dort war alles schon frisch gestrichen. Ich hatte als Einzige bereits einen Schrank und Regale und packte die vielen Kisten aus. Irgendwann klingelte es. Wer das wohl ist? Ich flitzte die Treppe hinab und sah, wie Papa die Tür aufzog. Natürlich, der freundliche Nachbar. Ich winkte kurz, verschwand wieder nach oben und weiter ging's. Nach der siebten Kiste brauchte ich unbedingt eine Pause. Ich lief in die Küche, um mir das wirklich allerletzte Stück Kirschkuchen zu schnappen. Der Nachbar hatte ganz schön zugelangt. Auf einmal standen meine Eltern und Herr Schönstetter im Flur, wie ich von der Küche aus sehen konnte. Sie unterhielten sich, lachten und Herr Schönstetter beugte sich über die kleine Bank, die wir neben dem Schuhregal hingestellt hatten. Er schnürte umständlich seine Turnschuhe und machte plötzlich eine ganz schnelle Handbewegung. Gleich danach reichte Herr Papa und Mama die Hand. Ihr Kirschkuchen, Herr König, ganz fantastisch. Das Rezept müssen Sie mir geben. Und Ihnen, Frau König, alles Gute. Er zeigte auf Mamas Bauch, stellte sich aufrecht hin und verkündete, wenn Sie mal in den Urlaub fahren, geben Sie ruhig Bescheid. Dann passe ich auf Ihr Haus auf und gieße die Pflanzen. Danach winkte Herr Schönstetter und war weg. So ein netter Typ, sagte Papa. Der freundlichste von allen, pflichtete Mama bei. Und ich dachte, super, dass so einer bei uns wohnt. Vielleicht bekomme ich in dem neuen Haus eine Katze und dann kann Herr Schönstetter auf sie aufpassen, wenn wir verreisen. Ich rannte in den Flur und griff nach Omas Brief, den ich versehentlich auf der Bank neben den Schuhen liegen gelassen hatte. Ich nahm ihn, sah länger hinein, bog den Brief auf und wühlte schließlich darin herum. Der Geldschein fehlte. Oh nein! Mama, Papa, rief ich. Herr Schönstetter ist ein Dieb. Meine Eltern schauten mich komisch an. Sehr witzig, sagte Papa schließlich. Solche Anschuldigungen macht man nicht, auch nicht im Spaß. Aber es stimmt, antwortete ich und spürte, wie mir vor Wut die Tränen kamen. Da, schaut, da waren 50 Euro drin. Ich zeigte ihnen den Brief von Oma und drehte ihn sogar um und schüttelte. Aber das Einzige, was herausfiel, war Omas Brief. Und du bist dir sicher, dass da ein 50er drin war? Fragte Mama. Ja, sagte ich wütend. Ich bin nicht blind. Kann es sein, dass du ihn mit in dein Zimmer genommen hast? Fragte Papa. Oder vielleicht steckt er in deiner Hosentasche, überlegte Mama. Ich stülpte die Taschen um, sogar die hinteren, rannte nach oben, suchte, rannte wieder nach unten und stellte mich vor Mama und Papa hin, die heißes Wasser in eine Sprühflasche einfüllten. Der 50-Euro-Schein ist weg, schrie ich. Das war der Schönstetter-Idiot. Wenn wir es nicht beweisen können, können wir wenig machen, seufzte Mama und schraubte die Sprühflasche zu. Ich hab dir gesagt, dass du nichts liegen lassen sollst. Du hast auch gesagt, dass die Bundespolizei aufpasst, antwortete ich stinksauer. Die sind für andere Sachen zuständig, sagte Papa leise. Die sorgen dafür, dass es an Bahnhöfen und Flughäfen sicher ist und kontrollieren die Grenzen zu anderen Ländern. Glaubst du wirklich, dass Karl... Ich weiß nicht. Der wirkt gar nicht so. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Papa setzte ein zweifelndes Gesicht auf. Und auch Mama sah aus, als wollte sie mir nicht glauben. Ich denk, der Fuffi, sagt sie nach einer längeren Pause, taucht wieder auf. Ein Haus verliert nichts. Ich hab gesehen, wie er so eine komische Bewegung gemacht hat, schimpfte ich. Wie ein Taschendieb. Ich hatte neulich eine Sendung gesehen, bei der es um Taschendiebstahl und diese blitzschnellen, ruckartigen Bewegungen gegangen war. So hat das ausgesehen, so! Ich zeigte Mama und Papa, wie der Schönstädter sich bewegt hatte. Doch es war nichts zu machen. Papa schüttelte nur wieder den Kopf. Was sollen wir jetzt tun, Amelie? Wir können ja schlecht zu ihm gehen und sagen, dass er das Geld geklaut hat. Wenn er es nicht getan hat, sind wir sofort bei allen Nachbarn unten durch. Und wenn er es getan hat, kann er trotzdem sagen, dass er nicht weiß, was wir von ihm wollen. Hausdurchsuchung, sagte ich. Aber Papa hatte natürlich recht, dass die Polizei eine solche Hausdurchsuchung nur macht, wenn sie schon echte Beweise hat. Dann nützte es gar nichts, was ich gesehen hatte. Such noch mal alles durch, sagte Mama und begann, die Tapeten anzusprühen. Vielleicht hast du das Geld doch irgendwo anders hingelegt. Das machte mich so wahnsinnig, dass ich wieder nach oben rannte. Mama verstand nichts, Papa zu wenig. Und ich wusste, was meine Augen gesehen hatten. Ich setzte mich auf mein Bett und dachte nach. Selbst wenn ich bei Herrn Schönstädter einbrechen und in seinem Geldbeutel oder auf seinem Küchentisch einen 50-Euro-Schein finden würde, wäre das kein Beweis. Der Schein war weder eingerissen, noch hatte er eine Zeichnung oder sonst eine Auffälligkeit. Es war ein stinknormaler 50er. Außerdem würde ich niemals einbrechen. Ich wusste gar nicht, wie das ging. Und selbst wenn ich es gewusst hätte und dann erwischt würde, wäre ich die Böse und der Schönstädter fein raus. Das alles ging nicht. Ich tigerte durch mein Zimmer, hin und her, immer wieder. Doch mir kamen keine guten Gedanken, gar keine. Dann platzte Papa ins Zimmer und reichte mir sein Handy. Oma ist dran, flüsterte er. Oh Gott, weiß sie was? Fragte ich angstvoll. Papa schüttelte den Kopf. Hallo Oma, rief ich gespielt fröhlich. Danke für deinen tollen Brief und das viele Geld. Ich erzählte Oma kurz von meinen Kescherplänen, dann musste ich mich schnell verabschieden und auflegen. Ich fing sofort an zu weinen. Ich musste sogar richtig schluchzen und wie mir die Tränen so runterliefen und ich die ganze Welt mega ungerecht und super gemein fand, kam eine Idee um die Ecke geschlichen. Ich konnte sie gar nicht sehen vor lauter Tränen, aber sie stand glasklar vor mir. Wenn der Schönstädter wirklich ein Dieb war, dachte ich, und jede Gelegenheit nutzte, sogar so gefährliche wie bei uns im Flur, hatte er das schon öfter getan. Ich musste eine Weile darüber nachdenken. Dann war ich mir sicher. Du hast das nicht zum ersten Mal gemacht, sagte ich halblaut. Und dann sagte ich noch, na warte. Und jagte wieder die Treppe runter und rief meinen Eltern zu, dass ich in einer Stunde zurück bin. Ich sauste den Gehsteig entlang zu Frau Kranich. Sie wunderte sich, dass ich klingelte. Gibt's noch was? Fragte sie. Braucht ihr Milch oder Eier? Kennen Sie Karl Schönstädter? Japste ich. Ich sah, wie sich der Blick der alten Frau kurz verfinsterte. Ja, antwortete sie zögernd. Worum geht es denn? Ich nahm all meinen Mut zusammen, atmete tief ein und sagte, Herr Schönstädter hat mir 50 Euro gestohlen. Das sieht ihm ähnlich, antwortete Frau Kranich wie aus der Pistole geschossen. Dann hielt sie sich kurz den Mund zu, sah sich schnell auf der Straße um und beugte sich zu mir runter. Der hat einmal auf unser Haus aufgepasst, flüsterte sie verschwörerisch. Einmal. Danach hat Schmuck gefehlt, eine Kette, die ich nur noch selten getragen habe. Deshalb ist mir der Verlust erst später aufgefallen. Aber mein Mann und ich waren uns trotzdem sicher, dass Herr Schönstädter das war. Wer sonst? Wir konnten es nur nicht beweisen. Ich bedankte mich schnell und lief weiter. Jetzt spürte ich, dass ich auf der richtigen Fährte war. Noch aufgeregter klingelte ich bei Frau Mahlmeister. Auch sie sah mich überrascht an. Ich erzählte von meinem verschwundenen Geldschein und was Frau Kranich mir verraten hatte. Frau Mahlmeister wiegte den Kopf unsicher hin und her und gestand mir dann, dass Herr Schönstädter auch auf ihr Haus aufgepasst hatte. Danach fehlte ein Schachbrett aus Holz, das ganz hinten in einer Schublade gewesen war. Ich lief zu Herrn Papadopoulos, der ein Briefmarkenalbum vermisste, und Herr und Frau Bartschneider fehlte eine kleine Statue, die zwischen anderen Figuren auf dem Klavier gestanden hatte. Die Statue war zu wenig wert, fügte Frau Bartschneider hinzu, weshalb wir damals nicht bei der Polizei waren. Herr Bartschneider sah mich ganz genau an. Frau Kranich, Herr Papadopoulos und Frau Mahlmeister haben wirklich dasselbe berichtet? Ja, antwortete ich mit fester Stimme. Herr Schönstetter hat auf all diese Häuser aufgepasst. Beide nickten, reichten mir sogar die Hand und bedankten sich. Wieder zu Hause erzählte ich meinen Eltern nichts. Am Ende glauben sie mir wieder nicht oder sagen, dass man trotzdem nichts machen kann. Stattdessen setzte ich mich an meinen Schreibtisch und begann, einen Brief an den Dieb zu schreiben. Herr Schönstetter, ich weiß alles. Sie haben mir 50 Euro geklaut. Auch den Bartschneiders, Frau Kranich, Frau Mahlmeister und Herrn Papadopoulos fehlen Sachen. Ich zählte die Gegenstände auf, dann machte ich einen Absatz. Ich wollte mir eigentlich von den 50 Euro einen Kescher kaufen. Keinen billigen für 5 Euro, sondern einen richtig tollen für 35, wie ihn echte Fischer haben. Dann wollte ich meiner Oma, die mir das Geld geschenkt hat, ein Bild von den gefangenen Fischen schicken. Die Fische kommen danach wieder zurück in den See. Doch das geht jetzt alles nicht. Wegen Ihnen. Ich war richtig in Fahrt, schaute kurz aus dem Fenster und schrieb weiter. Wenn Sie alles zurückgeben, kann ich mir vorstellen, dass Ihnen niemand böse ist. Wenn nicht, gehen wir zur Polizei. Mit freundlichen Grüßen, Amelie. Der Satz mit der Polizei war ein Trick. Das kannte ich von den 3 Fragezeichen. Obwohl mir ein wenig mulmig war, da ich ja nichts mit den Nachbarn besprochen hatte, faltete ich schnell den Brief und schrieb vorne darauf an Herrn Karl Schönstetter. Zuletzt machte ich den Brief wieder auf und setzte ein PS darunter. Außerdem bekomme ich bald einen kleinen Bruder. Ich will nicht, dass dem auch was geklaut wird. Dann ging's zu Schönstetters Briefkasten und rein damit. Ich rannte superschnell zurück und kurz darauf aßen wir zu Abend. Es gab Nudeln mit ganz einfacher Tomatensoße. Klar, Mama und Papa waren ja mit den Tapeten beschäftigt, von denen einige im Flur noch herunterhingen. Ich konnte fast nichts essen und dachte immer wieder an meinen Brief. Ob Herr Schönstetter reagierte? Was sollte ich tun, wenn er den Brief einfach wegwarf? Da klingelte es. Weil ich eh bloß in meinem Teller herumstocherte, sprang ich auf und flitzte zur Haustür. Kurz hatte ich Angst, dass Herr Schönstetter vor mir stand und richtig laut mit mir schimpfte. Doch Herr und Frau Bartschneider waren da. Und Frau Mahlmeister und Frau Kranich. Dürfen wir reinkommen? Bitte, sagte ich und trat zur Seite, wie Papa das auch immer machte. Herr Papadopoulos kommt auch noch, sagte Frau Kranich. Wir haben uns zusammen telefoniert. Im nächsten Moment saßen wir auf irgendwelchen Klappstühlen zwischen Umzugkartons im leeren Wohnzimmer im Kreis. Das Ganze erinnerte mich an den Stuhlkreis, den wir im Kindergarten immer am Beginn eines neuen Kindergartentages gemacht hatten. Alle redeten ein bisschen durcheinander und aneinander vorbei, bis Mama und Papa im Bilde waren. Dann sagte Herr Papadopoulos, der inzwischen ebenfalls eingetroffen war, einen Satz, der alle verstummen ließ. Ich denke, Karl Schönstetter ist Kleptomane. Man hörte nur die Stühle, die unter dem Gewicht der Erwachsenen ächzten. Ich fragte, was ist das? Herr Papadopoulos beugte sich in meine Richtung. Jemand, der klauen muss, der das aus Nervenkitzel tut. Das ist eine Krankheit, die man heilen kann. Nicht mit Tabletten, fügte er noch hinzu, sondern mit einem Therapeuten. Das ist einer, der mit einem darüber spricht. Und das hilft? Fragte ich nach. Vielen ja, antwortete Herr Papadopoulos. Er las einen Artikel über diese Krankheit auf seinem Handy vor. Ich merkte mir vor allem 2 Sachen. Dass etwa einer von 185 Menschen genau diese Krankheit hat und dass es den Dieben nicht darum ging, anderen zu schaden oder besonders wertvolle Sachen zu stehlen. Meist tat den Kleptomanen ihr Verhalten sogar leid und sie schämten sich dafür. Trotzdem müssen wir zur Polizei, sagte Frau Mahlmeister. Wir können auch gemeinsam einen Brief schreiben, brachte sich Herr Bartschneider ein, der bisher nur wenig gesagt hatte. Ich kriegte plötzlich so eine ganz hohe Piepsstimme. Ich hab so einen Brief schon geschrieben. Alle blickten mich an, ganz besonders Mama und Papa. Mama wollte sofort wissen, was ich da reingeschrieben hatte. Und als ich es erzählte, nickten die Erwachsenen und wir beschlossen, wir warten ab. Und wir warteten ab. 4 Tage später kamen Papa und Mama total aufgeregt in mein Zimmer. Sie überreichten mir einen Brief. Er war von Karl Schönstetter. Ich ratschte ihn mit fiebrigen Fingern auf und fand den 50er. Dann las ich laut vor. Liebe Amelie, Dein Brief hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und es fällt mir nicht leicht, darauf zu antworten. Wenn ich gewusst hätte, dass das Geld dir gehört, hätte ich es irgendwie geschafft, mich zurückzuhalten. Na toll, unterbrach mich Mama. Aber von uns hätte er es gestohlen. Jetzt lass Amelie doch erst mal zu Ende lesen, sagte Papa. Ich fuhr mit Herrn Schönsche das Brief fort. Inzwischen habe ich allen Nachbarn ihre Sachen zurückgegeben. Bitte verratet mich nicht bei der Polizei. Manchmal muss ich etwas stehlen, obwohl ich das gar nicht will. Ich werde mir Hilfe holen, damit auch dein Bruder sicher ist. Mir ist nur eines wichtig. Ich will wirklich, dass wir alle eine gute Nachbarschaft haben. Ich legte den Brief zur Seite und wir drei sahen uns mit großen Augen an. Mama war die Erste, die wieder Worte fand. Warum warst du so sicher, dass dein Brief diese Wirkung hat, Amelie? Papa ergänzte, echte Beweise gab es ja nicht. Ich stellte mich vor Mama und Papa hin, wie vor einigen Tagen. Dann sagte ich laut und deutlich, weil Herr Schönstetter nett ist. Klar, er ist noch immer ein Dieb, aber ich dachte, wenn er erfährt, dass der 50-Euro-Schein mir gehört und ein Geschenk von Oma ist, wird er das Geld zurückgeben. Was ja auch so gekommen ist, sagte Mama nickend. Dann verfiel sie wieder in ihren strengen Ton. Trotzdem wäre all das nicht passiert, wenn du den Brief nicht liegen gelassen hättest. Ich verdrehte die Augen. Stimmt. Doch dann hätte Herr Schönstetter vielleicht immer weiter geklaut. Damit will er jetzt aufhören. Und das ist nur passiert, weil du nicht auf uns gehört hast, fügte Papa hinzu und lachte. Auch Mama stimmte in das Lachen ein. Und ich freute mich wie irre auf meinen Kescher und beschloss, mir gleich heute einen zu kaufen. Einen richtig tollen, wie ihn echte Fischer haben.
Der 50-Euro-Schein von Matthias Kröner. Es sprach Julischka Eichel. Ton Jan Fraune. Regie Stefanie Lasai. Redaktion Thomas Fuchs. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2026.
Hallo, ich bin's nochmal, Tim. Und wo ihr jetzt gerade dem Hörspiel gelauscht habt, wie wäre es denn, wenn ihr jetzt die Ohrenqualle kennenlernt? Ja, die gibt's wirklich und die schwebt durch die neueste Folge vom Kakadu-Kinder-Podcast. Da beschäftigen wir uns mit Quallen und bekommen raus, wie gefährlich die sind. Kleiner Spoiler-Alarm, vor der Ohrenqualle muss man sich nicht fürchten, da gibt es aber ganz andere. Mehr dazu im Kakadu-Kinder-Podcast auf www.kakadu.de und überall, wo ihr Podcast hört.
Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.